Wir befinden uns in der Predigtreihe Jesu letzte Worte und der Bibeltext für heute steht in Lukas 23, Vers 44 bis 46 oder im Programmheft auf Seite 3. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er.
Carina hat schon die Predigtserie, in der wir gerade sind, angekündigt. Es ist immer noch Jesu letzte Worte. Oder wir beschäftigen uns immer noch mit Jesu letzten Worten. Und wie der Titel schon sagt, schauen wir uns dabei an, was Jesus gesagt hat, während er am Kreuz hing. Das sind insgesamt 7 Sätze. Und nicht nur kalendarisch nähern wir uns immer weiter Karfreitag und Ostern an, sondern auch in unserer Serie nähern wir uns immer mehr den wirklich letzten Worten an. Diese Woche, also heute, und in 2 Wochen sind es nämlich genau tatsächlich die allerletzten Worte, die Jesus sagt. Und auf die Sätze, die er da sagt, folgt in der Bibel dann nur noch der Hinweis, dass er danach starb. Ganz, ganz kurz zur Info, das ist nicht so entscheidend. Eigentlich schauen wir uns heute schon den wirklich allerletzten Satz an und in 2 Wochen den eigentlich vorletzten. Der passt aber sehr gut zu Ostern, deswegen haben wir es getauscht. Nächste Woche die Predigt wird nicht Teil der Serie sein. Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Ist Jesu letzter Satz. Daraufhin stirbt er. Was meint er damit, wenn er das betet? Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, da stecken, glaube ich, zwei Dinge drin, die ich mir beide mit euch anschauen will. Und zwar hat diese Aussage eine geistliche Ebene oder einen geistlichen Inhalt, und einen, naja, so ganz körperlichen. Seine Aussage ist eine Glaubensaussage, aber gleichzeitig drückt er auch so was ganz, ganz Praktisches aus, was Physisches. Was Jesus mit diesem Satz ausdrückt, ist Hingabe gegenüber Gott. Er vertraut sich Gott, seinem Vater, völlig an. Was er damit sagt, ist nämlich, ich gebe mein Leben ab und ich lege es vertrauensvoll in deine Hände. Gott, ich vertraue mich dir ganz an. Das ist Hingabe. Als ich über das Wort nachgedacht habe, Hingabe, habe ich gemerkt, dass es schon wieder, und das ist nämlich irgendwie oft so, so ein Wort ist, was man im Alltag nicht so oft verwendet. Wenn überhaupt, dann, keine Ahnung, wenn man sagt, man gibt sich jemandem hin. Und dann hat es oft sehr so eine romantisch, vielleicht sogar erotische Konnotation. Also sowas wie, er hat sich ihr ganz hingegeben oder sie hat ihn hingebungsvoll geliebt. Aber in dem Wort steckt auch was sehr, sehr Dienendes drin. Also sowas wie, man kann jemandem voller Hingabe oder eben hingebungsvoll dienen. Hingebungsvoll für jemanden da sein. Und da kommt man dann natürlich auch dem näher, was Jesus hier in dem Moment macht. Hingabe drückt eigentlich aus, ich vertraue mich dir mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe, ganz an. Alles, was ich habe, setze ich für dich ein. Und wenn man so darüber nachdenkt, merkt man relativ schnell, würde ich behaupten, Hingabe ist echt was Großes. Und genau darum soll es heute gehen. Weil Hingabe ist das, was Jesus am Kreuz macht, sich hingeben. Nicht in so einem romantisch verklärten Sinne, sondern mit der ganzen Tragweite, die in völliger Hingabe steckt. Er vertraut sich ganz und ganz bewusst Gott an. Und genau das sind auch meine beiden Punkte. Jesus vertraut sich ganz Gott an, oder er vertraut sich völlig Gott an, völlige Hingabe, und er vertraut sich bewusst Gott an, bewusste Hingabe. Völlige Hingabe und bewusste Hingabe. Erster Punkt. Völlige Hingabe. Wenn es um Hingabe geht, dann merke ich, also ist mir aufgefallen, dass da sowas wie so eine ganz oder gar nicht Mentalität drinsteckt. Kennt ihr das? Also so ein, entweder mache ich das jetzt komplett und zu 100%, naja, oder ich lasse es. Ganz oder gar nicht. Ich habe mal so ein paar zugegebenermaßen ein bisschen vereinfachte Beispiele. Also entweder werde ich jetzt Profifußballer oder ich lasse das Fußballspielen für immer sein. Entweder ich bestehe diese Prüfung jetzt so richtig gut oder ich habe mir meine Zukunft für immer verbaut. Entweder ich gucke die Serie jetzt am Stück oder ich fange gar nicht erst an. Entweder ich finde jetzt endlich meinen Partner fürs Leben oder ich kann das mit der Liebe ganz vergessen. Christian Lindner von der FDP hat vor ein paar Jahren auch ein ganz gutes Beispiel für so eine Mentalität gebracht, als er nach der Wahl meinte, es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Alles oder nichts, ganz oder gar nicht. Entweder ich mache das, und zwar so richtig und völlig, oder ich lasse es. Was an sich tatsächlich eine gute Einstellung sein kann. Also es ist ja überhaupt nichts Schlechtes, sondern was eigentlich sehr, sehr Positives, alles zu geben. Aber genauso ist es irgendwie auch eine fatale Einstellung oder kann zumindest sehr schnell eine fatale Einstellung werden. Weil, naja, ich denke, ihr werdet mir recht geben, dass die meisten Dinge im Leben nicht ganz so schwarz-weiß sind. Ey, du kannst die Serie auch Stück für Stück gucken. Oder mit 30, 40, 50, 60 noch den Partner fürs Leben finden. Es gibt einen zweiten Bildungsweg und Fußballspielen geht auch in Amateurvereinen ganz gut. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen zu einfach und vielleicht sogar so ein bisschen lapidar dargestellt, weil gerade Partnerschaft und auch so das Berufsleben oder die eigene Zukunft echt große und vor allen Dingen sehr, sehr sensible Themen sind. Aber ich denke, ihr werdet mir recht geben, wenn ich feststelle, dass naja, so dieses Alles-oder-Nichts-Denken, ganz sachlich betrachtet, nicht unbedingt den Tatsachen entspricht. Zumindest was diese Dinge angeht, die uns so im Alltag begegnen. Weil es oft eben noch Grautöne gibt. In der Bibel begegnet einem so eine Einstellung auch, nämlich bei Petrus, der eh ein großer Alles-oder-Nichts-Mensch war, ganz oder gar nicht. Und an einer Stelle will Jesus ihm die Füße waschen. Und Petrus wehrt sich die ganze Zeit, weil er das super erniedrigend findet, wenn Jesus das macht und sagt so, auf gar keinen Fall machst du das. Irgendwann checkt er, warum Jesus das machen will und dann will er plötzlich, dass Jesus ihm auch den ganzen Körper noch wäscht. Also ganz oder gar nicht. Ich kenne es bei mir tatsächlich auch, also aus mehreren Sachen, aber vor allen Dingen, wenn es um Quizspiele geht. Ich habe da, glaube ich, schon öfter was zu gesagt. Ich kann es nicht leiden, wenn ich Tipps bekomme bei Quizspielen. Also, weil entweder will ich die Frage ganz alleine lösen oder zumindest den Regeln des Spiels entsprechend oder ich lasse es lieber ganz sein. Weil mir ist es einfach nichts wert, wenn ich so mit 1, 2, 3 Tipps die Frage dann irgendwann beantworten kann. Wenn ich zum Beispiel Kreuzworträtsel mache, kommt meistens irgendwann der Punkt, dass ich nicht mehr weiterkomme. Aber also mir ist es nichts wert, auf der Rückseite die Lösung oder ein Lösungswort nachzugucken, um dann mit der Hilfe dann wieder ein bisschen weiterzukommen, sondern ab dem Moment, wo ich nicht weiterkomme, habe ich keine Lust mehr. Das ist einfach so, entweder will ich es ganz schaffen oder gar nicht. Dabei weiß ich eigentlich auch, dass es irgendwie Quatsch ist. Und ich glaube auch, dass uns meistens bewusst ist, dass die Sachen gerade so im Alltag nicht nur schwarz und weiß sind in der Regel. Aber es gibt auch andere Fälle. Es gibt Momente, wo so eine ganz oder gar nicht Einstellung absolut angemessen ist. Wo das die richtige Kategorie ist. Wo Kompromisse oder so ein Larifari-Mittelweg nicht der richtige Weg ist. Nochmal das Thema Beziehung aus einer so ein bisschen anderen Perspektive. Ganz am Anfang im Programmheft habe ich euch ein Zitat abgedruckt. Von einer Autorin, die in einem Blog was über Partnerschaft geschrieben hat, das lese ich euch jetzt mal vor. Wer konsequent im Neoprenanzug duscht, wird nie wissen, wie sich Wasser auf der Haut anfühlt. Wer seine Bude nur zur Hälfte einräumt, wird nie wissen, wie es sich darin tatsächlich leben lässt. Und wer sich nicht zumindest für eine kurze Zeit verbindlich und absolut auf jemanden einlässt, wird nie wissen, ob das nicht vielleicht doch das Richtige ist. Sie plädiert in diesem Zitat und auch in dem ganzen Artikel, aus dem dieses Zitat stammt, dafür, dass man sich in der Beziehung, zumindest für eine bestimmte Zeit, völlig auf den anderen oder die andere einlassen sollte. Also man könnte auch sagen, sich völlig dem Partner hingeben sollte. Und wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, dann geht es ihr dabei weniger so in einem sexuellen Sinne, sondern eher dieses mit all meinen Gedanken, mit meinen ganzen Gefühlen, ich als ganzer Mensch sollte mich ganz auf die andere Person einlassen. Weil nur wenn man das macht, ist ihre Aussage, kann man den anderen wirklich kennenlernen und wirklich herausfinden, ob man zueinander passt und auch die volle Tiefe und Schönheit von verbindlicher Partnerschaft erleben. Das, ich fand es spannend, das war jetzt keine christliche Autorin oder so, und fand es spannend, wie wichtig ihr diese Verbindlichkeit und das voll aufeinander einlassen war. Und ich will da eigentlich auch gar nicht zu viele Worte zu verlieren, aber denke, dass sie da echt einen Punkt hat. Partnerschaft so in diesem Liebesbriefmodus, ja, nein, vielleicht, oder alles ganz unverbindlich, ich will mich jetzt noch nicht festlegen, wird, glaube ich, nicht funktionieren. Zumindest nicht so, wie Gott sich Beziehungen gut ausgedacht hat. Dafür braucht es die Exklusivität. Ein, ey, ich bin ganz für dich da. Ich bin wirklich nur mit dir zusammen. Treue, verbindliche Treue. Was ja auch nach wie vor, das hatte ich vor ein paar Wochen, glaube ich, in der Predigt mal als eine Statistik mitgebracht, was sich nach wie vor die meisten Leute wünschen. Auch in meiner Generation oder die jüngeren Leute. Und eben nicht ein, naja, heute mit dir, morgen mit dir und übermorgen, schauen wir dann mal. Wer sich nicht zumindest für eine kurze Zeit verbindlich und absolut auf jemanden einlässt, wird nie wissen, ob das nicht vielleicht doch das Richtige ist. Was ich so spannend an dem Zitat fand, ist, dass man genau das auch auf den Glauben beziehen könnte, auf Gott beziehen. Wer sich nicht verbindlich und absolut auf Gott einlässt, wird nie wissen, ob das nicht vielleicht doch das Richtige, ob er nicht vielleicht doch der Richtige ist. Auch wenn es um Glauben geht, ist ein ganz oder gar nicht Denken meines Erachtens völlig angemessen. Weil nur dann kann ich wirklich herausfinden, ob Glauben, man könnte jetzt ein bisschen lapidar sagen, was für mich ist, nur dann kann ich herausfinden, wie und wer Gott wirklich ist. Und vor allen Dingen kann ich nur dann herausfinden, was für einen Unterschied er in meinem Leben machen kann und welchen er machen möchte. Aber es geht sogar noch einen Schritt weiter. Und spätestens hier wird es richtig herausfordernd. Das ist auch das, was Gott fordert. Verbindlichkeit, Treue, Vertrauen. Also zusammenfassend könnte man sagen, Hingabe. Er fordert Hingabe ihm gegenüber. Ich hoffe, dass es jetzt für niemanden ein Schock ist, aber christlicher Glaube, also das Jesus nachfolgen und zu ihm gehören, ist nicht als Sonntagsbeschäftigung gedacht und auch nicht als irgendwas, was halt einen Platz in meinem Leben hat, wenn ich mal freie Zeit habe. Sondern eigentlich ist Gottes Gedanke dahinter ein ganz oder gar nicht Gedanke. Sich ganz auf ihn einlassen oder entweder ich glaube und vertraue auf Gott, lass mich von seiner Gnade bestimmen, die er mir durch Jesus schenkt. Lass mich durch seinen Geist verändern. Und ich gebe ihm mein ganzes Herz, bekenne ihm meine Schuld, lebe voll aus der Gnade, folge ihm ganz nach, lass ihn jeden Bereich meines Lebens bestimmen. Zusammengefasst, lebe in Hingabe gegenüber Gott, also das volle Paket. Oder, naja, oder halt nicht. Jesus sagt dazu in Lukas 11, wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Entweder oder. Da scheint es für ihn wirklich nur eins oder null zu geben. Schwarz oder weiß, ganz oder halt gar nicht. Das ist krass, weil das scheint die Kategorie zu sein, in der Hingabe gegenüber Gott stattfindet. Das ist wirklich herausfordernd. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wünscht sich Gott von dir und natürlich auch von mir völlige Hingabe, also so ein völliges Vertrauen, ohne irgendwas zurückzuhalten. Ein komplett für ihn Leben. Gott als mein ganzer Lebensinhalt und Gott als der, der mein ganzes Leben lenkt. Wenn du nicht zu Jesus gehörst, wünscht er sich, dass du seine Gnade annimmst und dann ihm völlig vertraust, ohne was zurückzuhalten, komplett für ihn. Darum geht es ihm. Nur ein paar Verse, in denen das deutlich wird, dass ich mir das hier auch nicht ausdenke. Matthäus 22. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. 1. Petrus 3. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Oder auch aus unserer letzten Predigtreihe bei mittendrin, Galater 5. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Ganze Hingabe. Von ganzem Herzen. Volles Vertrauen. Voll zu Jesus gehören. Das Alte zurücklassen. Sich ganz von Gottes Geist bestimmen lassen und dabei nichts zurückhalten. Kleiner wird's nicht. Wenn es um Hingabe gegenüber Gott geht, geht es um ganz oder gar nicht. Und das ist Gott wirklich wichtig, dass wir ihm völlig vertrauen, in jedem Moment. Noch zwei Verse dazu. Johannes 14. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, das sagt Jesus. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Und aus einem Psalm von David. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk. Schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Gott will mein volles Vertrauen. Gott verdient mein volles Vertrauen. Gott fordert mein volles Vertrauen. Und das einzig Angemessene ist, ihm voll zu vertrauen. Hingabe. So ein paar von euch, würde ich sagen, kenne ich ganz gut und glaube zumindest relativ viele von euch so ein bisschen zu kennen. Insgesamt kenne ich euch, denke ich, so gut, dass ich mich zu folgender These hinreißen lasse. Kein einziger von uns, und natürlich auch ich nicht, wird diesem Anspruch wirklich gerecht. Kein einziger von uns vertraut Gott so sehr in jedem Moment, in jeder Situation, in jeder Lebenslage, wie es angemessen wäre. Also ich glaube, viele von euch, vielleicht auch alle, vertrauen Gott wirklich sehr, aber ich glaube, der Maßstab ist so krass eigentlich. Das, was Gott verdient und was er sich wünscht. Ich glaube, wir werden dem Anspruch nicht gerecht. Obwohl es das Angemessene wäre. Und obwohl es nicht nur das ist, was Gott sich wünscht und das, was angemessen wäre, sondern es wäre sogar das Beste für uns. Weil Gott verspricht, dass er sich perfekt um uns kümmert. Ich zitiere heute ganz schön viele Bibelverse und mache deswegen damit auch schnell direkt weiter. Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Ein Versprechen Gottes, dass er sich kümmert. Oder Römer 8, Vers 28, ein Vers, der oft auch irgendwie einfach herausfordernd ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Auch das ist ein Versprechen Gottes, dass er sich kümmert. Es ist also für mich das Beste, ganz auf Gott zu vertrauen. Alles in meinem Leben unter seine Leitung zu stellen. Und eigentlich will ich das. Also, ich würde schon sagen, dass ich das will. Eigentlich glaube ich ihm auch bei dem, was er mir verspricht. Und auch, wenn er sagt, dass all das gut für mich ist. Und vielleicht geht dir das ja genauso. Und trotzdem weiß ich über Momente in meinem Leben, wo ich Gott nicht vertraue. Vor allen Dingen so, wenn ich an, ich sag mal, Lebensbereiche denke, wo ich ihm nicht alles hingebe und wirklich sage und auch danach lebe, dein Wille geschehe, so wie man es im Vaterunser betet. Und ich glaube, dass Gott uns da eine Frage stellt, die schnell ganz schön unbequem werden kann. Vertraue ich mich Gott völlig an, so wie Jesus sich Gott anvertraut hat? Vertraue ich mich Gott völlig an, so wie Jesus sich ihm anvertraut hat? Also lege ich alles, was mich ausmacht, alles, was zu mir gehört, zu mir, Tim, alles, was ich habe auch, lege ich all das in Gottes Hände? Wenn ich das mache, drücke ich damit aus, dass Gott in meinem Leben das Sagen hat. Dass er über alles in meinem Leben frei verfügen darf. Also alles. Meine Gesundheit, mein Geld, meine Beziehung, mein Job, meine Gedanken, meine Träume und Wünsche. alle meine Lebensbereiche, mein Leben insgesamt, meine Überzeugungen, mein Tod, mein alles sein. Vertraue ich Gott so sehr, dass ich all das in seine Hände lege. Am Kreuz begegnet uns einer, der genau das gemacht hat. Jesus, der betet: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus gibt sich Gott, seinem Vater, völlig hin. Er befiehlt sich ihm an, in der Luther-Übersetzung steht es so schön: In deine Hände befehle ich meinen Geist. Er hält dabei nicht zurück, sondern selbst im Tod vertraut er ganz darauf, dass er sicher in Gottes Hand ist. Letzte Woche ging es darum, wie Jesus voller Schmerzen geschrien hat: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und trotzdem hält er fest, obwohl er sich verlassen fühlt, obwohl die Umstände so wirken, als hab Gott seine Versprechen gebrochen. Er hält an seinem Vater fest: In deine Hände gebe ich meinen Geist. Ich finde, das ist der vollkommenste Vertrauensausdruck. Vater, ich gehöre völlig dir. Er lebt und stirbt im Vertrauen gegenüber Gott. Und ich wünsche mir eigentlich mit voller Überzeugung, das Gleiche sagen zu können und beten zu können. Und sagen kann man das ja auch relativ leicht, aber das dann wirklich auch so zu leben. In jedem Moment, in jedem Bereich. Vater, in deine Hände gebe ich mein Geld, meine Beziehung, meine Familie, meine Wohnung, meine Karriere. Vater, in deine Hände gebe ich meine Wünsche, meine Träume, meine Gedanken, meine Gefühle. Vater, in deine Hände gebe ich mein Leben, meine Gesundheit, meine Zukunft und auch meinen Tod. Vater, in deine Hände gebe ich all das, was mich ausmacht, weil ich weiß, dass du gut für mich sorgst. Weil ich weiß, dass du in jedem Moment das Beste für mich willst. Selbst da, wo es sich für mich anders anfühlt. Und ich glaube, dass das ein Gebet ist, was wir regelmäßig beten sollten. Mit genau den Worten, einfach so wie Jesus gemacht hat, oder mit anderen Worten, auf die Situation bezogen. Vater, ich vertraue dir, wenn es um die Klausur morgen geht. Du weißt, was gut für mich ist. Du hast mein Leben in deiner Hand. Vater, ich vertraue dir mein Liebesleben an. Du weißt am besten, was ich brauche, und du weißt auch, was mir schadet. Danke Gott, dass du auch meine finanzielle Situation kennst. Hilf mir, mein Geld zu deiner Ehre einzusetzen und dir zu vertrauen, wenn das Geld fehlt. Vater, ich gebe dir all meine Lebensträume. Ich bitte dich darum, dass mir dein Wille immer wichtiger wird, weil ich glaube, dass ich dann habe, was ich mir wirklich wünsche. Vater, in deine Hände lege ich mein ganzes Leben. Das ist das, was Gott sich von denen wünscht, die durch seine Gnade Teil seiner Familie geworden sind. Und das ist das, was Jesus, unser großer Bruder quasi, am Kreuz betet. Er ist da das perfekte Vorbild. Und es wird so herrlich sein, wenn wir ihm darin ähnlicher werden. Also in der Hingabe gegenüber Gott immer, immer mehr wachsen. Weil letztlich ist es eine Einladung Gottes. Oder auch vielmehr, eher eine Einladung an Gott. So. Nämlich ihn einzuladen: Gott, ich gebe dir Raum in meinem Leben. Was Gott sich wünscht, ist, dass sich dieses Raumgeben nicht nur auf einen kleinen Teil bezieht, sondern, halt auf alles. Dass wir ihm Raum geben in unserem kompletten Leben mit allem, was uns ausmacht. Vielleicht kennt ihr noch die Sendung Einsatz in 4 Wänden. Die habe ich früher sehr, sehr gerne geguckt als Kind. Und in dieser Sendung, für die, die es nicht kennen, ging es immer darum, dass Tine Wittler und ihr Team Häuser oder Wohnungen umgestaltet haben. Oft waren es echt so wirklich schlimm aussehende Wohnungen. Und die haben dann in einigen Tagen und Wochen daraus immer so richtig schnieke Sachen gemacht. Das fand ich irgendwie total schön, weil was so richtig wohnlich wurde, das hat mir irgendwie sehr gefallen. Eigentlich ist genau das, was Gott machen möchte in unserem Leben. Und das Einzige, was es bei Einsatz in 4 Wänden mit Tine Wittler brauchte, war, dass die Leute, deren Haus umgestaltet werden sollten, Tine Wittler und ihren Bautrupp reingelassen haben. und ihnen alles zur Verfügung gestellt haben. Und nicht nur das Gästeklo vorne neben der Eingangstür, sondern das ganze Haus. Sie mussten im Prinzip nur das Umgestaltungsangebot annehmen. Aber halt komplett. Nicht nur hier die drei Fliesen hier vorne, da kannst du machen, was du willst, aber den Rest, den lass mich mal weiter in meinem Chaos leben, bitte. Nee, sondern völlig. Natürlich völlig. Was wäre das für eine Sendung sonst? Aber irgendwie, wenn es um Gott geht, ist es dann doch so, nee, in meine Beziehung quatsch mir bitte nicht rein. Gott macht uns ein Umgestaltungsangebot. Und das ist ein perfektes, ein völliges. Ein Ich will dich, Jesus, ähnlicher machen. Und eigentlich müssen wir es nur annehmen. Hingabe gegenüber Gott bedeutet, ein bisschen vereinfacht runtergebrochen, eigentlich nur Gottes Angebot annehmen und ihn in jeden Bereich meines Lebens reinlassen. Vater, in deine Hände gebe ich alles. Wirke du. Gestalte du mich um, so wie es dir passt. Und ich merke, dass es trotzdem so herausfordernd ist, weil es, also, ich will Sachen gerne selbst im Griff haben. Also auch, vielleicht überschätze ich mich oder so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich die Sachen im Griff habe und mich selbst drum kümmern kann, dann weiß ich ja, was kommt und so. Und die Sachen abzugeben, fühlt sich an, als wenn es, naja, gefährlich ist. Es fühlt sich gefährlich an, das einfach loszulassen. Und einfach nur zu sagen, ey, wirke du so, wie du willst, Gott. Es fühlt sich auch gefährlich und irgendwie sogar falsch an, nicht selbstbestimmt zu leben. Irgendwie ist es ja dann sogar eine Art Fremdbestimmung. Das ist ja wirklich das Letzte, was man in unserer Generation möchte. Fremdbestimmt leben. Aber es ist eine Lüge. Das Gefährlichste, was ich machen kann, ist, Gott nicht alles zu geben, was ich habe. Oder umgedreht, die größte Sicherheit habe ich, wenn Gott wirklich Herr über jeden Bereich meines Lebens ist. Über jede Situation. Wenn Jesus mein Leben regiert, dann bin ich sicher. Weil, und das ist der Extremfall, dann kann ich sogar mein Leben verlieren und bin trotzdem sicher bei ihm. Das ist doch die größte Sicherheit, die geht. Ich wünsche mir, dass wir als Kirche immer mehr eine Gemeinschaft werden, die sich darin ermutigt, Gott alles anzuvertrauen. Die sich mit allem, was sie haben, Gott hingibt. Das ist herausfordernd. Ich finde es selbst auch irgendwie mega schwer und weiß gar nicht warum. Warum fühlt sich das nicht so leicht an? Aber es bringt, und davon bin ich überzeugt, es bringt den tiefsten Frieden und die größtmögliche Sicherheit. Weil dann sind wir sicher bei Gott. Und zwar selbst dann, wenn hier alles zusammenbricht, sind wir sicher bei Gott. Das kann uns keiner nehmen. Erster Punkt. Völlige Hingabe. Wie Jesus sich seinem Vater völlig hingibt, so sollen auch wir uns ihm ganz hingeben. Zweiter Punkt, und der ist ein bisschen kürzer, bewusste Hingabe. Jesus vertraut sich sehr bewusst Gott an. Oder ein bisschen anders formuliert, Jesus gibt sein Leben freiwillig her. Wenn man diesen Satz, den er hier betet, liest, also in deine Hände gebe ich meinen Geist, Dann liest man das ja, würde ich sagen, relativ schnell so, wie ich es jetzt auch ganz lange erklärt habe, nämlich so in einem geistlichen oder auch bildlichen Sinne. Also, dass Jesus damit ausdrückt, dass er sich Gott anvertraut. Und das stimmt auch. Aber da steckt noch mehr dahinter. Es gibt noch so, und das habe ich ja eben schon gesagt, so eine körperliche Ebene oder eine ganz praktische. Jesus gibt in dem Moment wirklich einfach sein Leben, sein physisches Leben ab. Nicht nur alles, was ihm bestimmt oder so, dass er ganz auf Gott vertraut, sondern er gibt in dem Moment sein Leben her. Er gibt sein Leben in Gottes Hände und stirbt. Jesus beschließt an dieser Stelle, dass sein Leben jetzt vorbei ist. In einem Gespräch mit einigen religiösen Führern seiner Zeit redet er, also ist schon dann natürlich eine ganze Ecke davor, redet Jesus darüber, dass er sterben wird. Und dann sagt er was sehr, sehr Bemerkenswertes über sein Leben, über seinen Tod und auch über die Beziehung zu seinem Vater. Das steht in Johannes 10. Und da sagt er, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir. Ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Jesus wiederholt sich hier gefühlt in jedem Satz, aber ihm scheint es auch sehr, sehr wichtig zu sein. Er will wirklich deutlich machen, niemand nimmt ihm sein Leben weg oder so. Er wird nicht zufällig hingerichtet, ist nicht Opfer eines, naja, irgendwie für ihn ungünstigen Komplotts oder so, sondern er gibt sein Leben freiwillig her. Jesus hat die Macht über Leben und Tod. Er hat schöpferische Macht. Während seiner Zeit auf der Erde hat er das immer wieder bewiesen. Er hat Leute vom Tod wieder auferweckt, Menschen, die wirklich tot waren. Und er hat die Macht über die Schöpfung, über Stürme, über die Erde. Und er hat auch die Macht über sein eigenes Leben. An der Stelle, bei diesem letzten Punkt, könnte man einwenden, naja, dass es doch für jeden von uns gilt. Dass ja in gewisser Weise jeder von uns die Macht über sein eigenes Leben hat. Ich kann ja bestimmen, was ich tue oder auch lasse. Natürlich bin ich dabei ein bisschen eingeschränkt durch meine Umstände, aber im Großen und Ganzen gilt es doch, oder? Ich habe die Macht über mein Leben. Selbst wenn man jetzt über den Extremfall nachdenken würde, dass ich meinem Leben selbstbestimmt ein Ende setzen könnte. Das stimmt schon irgendwie, also ja, aber auch nein. Vor allem in keinster Weise so wie Jesus. Natürlich kann auch ich in gewisser Form mein Leben hergeben. Ich könnte meinem Leben selbstgewählt ein Ende setzen, aber das ist nicht die Macht, um die es Jesus hier geht. Jesus geht es hier auch in keinster Form um Selbstmord oder so, sondern darum, dass er sein eigenes Leben hergibt, freiwillig, damit unsere Leben gerettet werden. Jesus ist nicht das Bauernopfer einer Intrige, sondern von Anfang an war es von Gott selbst so geplant, dass Jesus für uns sterben wird. Aber Jesus hat nicht nur die Macht, sein Leben herzugeben, sondern auch sein Leben wieder zu empfangen, zurückzubekommen. Er hat die völlige Macht über Leben und Tod. Er ist hier derjenige, der entscheidet. Nicht die Römer haben entschieden, dass er jetzt hier sterben wird, sondern Jesus hat es für sich entschieden. Und er hätte in jeder Sekunde vom Kreuz runtersteigen wollen, wenn er gewollt hätte. Aber er wollte es nicht. Und deswegen hat seine Aussage, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, tatsächlich so eine ganz einfach körperlich-biologische Komponente. Jesus hat in dem Moment entschieden, dass sein Leben jetzt vorbei ist. Und dann starb er. Und 3 Tage später ist er vom Tod wieder auferstanden. Weil auch das Teil dieses Plans war. Niemand nimmt es mir, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Er hatte diese Macht, aber er hat sie nicht zu seinem eigenen Vorteil genutzt, sondern zu unserem Vorteil. Jesus hat seine Macht zu unserem Vorteil eingesetzt. Jesu Hingabe Gott gegenüber bedeutete, dass er bis zur letzten Sekunde treu Gottes Auftrag ausgeführt hat, für uns den Sieg über die Sünde zu erringen. Den Sieg, den wir niemals hätten holen können. Er stirbt, damit wir leben können. Auch unser Leben wird irgendwann vorbei sein. Aber dank Jesu Tod am Kreuz geht es danach weiter. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Und das sagt er, weil der Tod, den eine Christin oder ein Christ erlebt, nicht das Ende ist, sondern vielmehr sowas wie der schmerzhafte und schmerzliche Übergang hin zu dem, wofür wir geschaffen wurden. Die Ewigkeit bei Gott. Die Ewigkeit bei dem, für den sich hier im Leben schon zu leben lohnt. Weil Jesus am Kreuz sich für uns hingegeben hat, darf ich selbst mit meinem so unperfekten und schwankenden Vertrauen auf Gott zu ihm kommen, zu Gott kommen. Meine Hingabe gegenüber Gott ist nicht so groß, wie es gut wäre. Aber weil Jesu Hingabe gegenüber Gott perfekt war, kann ich voller Zuversicht zu ihm kommen und mein Leben Stück für Stück darin wachsen, in der Hingabe zu Gott. Jesu Hingabe war perfekt. Und deswegen dürfen wir mit unserer Unperfektion voller Zuversicht zu Gott kommen. Lasst uns lernen, ihm mehr zu vertrauen als allem anderen. Lasst uns als Gemeinschaft lernen, alles, was uns beschäftigt, in Gottes gute Hände zu legen. Und lasst uns von dem lernen, der sich Gott ganz hingegeben hat, der für uns gestorben ist, damit wir ewig leben dürfen. Lasst uns von Jesus lernen. Gott verdient unsere ganze Hingabe. Es ist das Angemessene, jeden Bereich meines Lebens, alles, was mich ausmacht. in seine guten Hände zu legen. Auch wenn es das angemessen ist, scheitern wir darin. Aber Gott ist geduldig. Er vergibt. Er verändert. Und er hat uns jemanden zur Seite gestellt, der für uns hingebungsvoll den Sieg errungen hat. Jesus. Amen.